Ich hatte mir vorgenommen für heute Abend, dass wir eine Lehrrede aus der mittleren Sammlung besprechen. Das ist die M41 und sie ist überschrieben mit die Brahmanen von Sala. Ich fasse ein bisschen die Einleitung zusammen. Der Buddha ist unterwegs im Lande Kosala und dort geht ihm schon sein besonderer Ruf voraus. Viele Menschen dort wissen schon, dass das jemand ist, der ganz besondere Eigenschaften hat und sie sind auch gespannt, ihn kennenzulernen. Und auf dieser Wanderung kommt der Buddha nach Sala. Das ist ein Dorf, ein Brahmanendorf. Und dort heißt es schon, der Buddha ist angekommen und die Brahmanen, die dort leben, haben verschiedene Fragen, die sie dem Buddha stellen wollen. Vielleicht ein Wort zu Brahmanen. Brahmanen sind ja in unserem normalen Verständnis Priester, die in der Brahmanenkaste sozusagen zu Hause sind. Aber das sind zwar Brahmanen ihrer Kaste nach, nicht aber ihrem Beruf nach. Also es sind Menschen mit normalem, würde ich sagen, bürgerlichem Beruf. Aber dennoch an Dhamma-Fragen, an spirituellen Fragen interessiert. Und sie suchen den Buddha auf, um ihm folgende Fragen zu stellen. Was ist wohl, O Gotama, der Anlass? Was ist der Grund, dass da manche Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf einen Abweg, auf schlechte Fährte, in Verderben und Unheil geraten? Und was ist wiederum der Anlass? Was ist der Grund, dass da manche Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf gute Fährte in selige Welt gelangen? Also hier ist eine grundlegende, sagen wir, existenzielle Frage gestellt. Was wird dann, wenn ich sterbe? In früheren Zeiten, heute weniger, aber in früheren Zeiten war das auch für die Menschen unserer Breite eine wichtige Frage. Damals lief das unter dem Stichwort Seelenheil. Ja, was kann ich tun, damit ich mein Seelenheil habe und erhalte, dass ich also nach dem Tod nicht in irgendeine Verdammnis komme? Mittlerweile ist das keine Frage mehr. Im Großen und Ganzen keine Frage mehr. Heute will man wissen, was kann ich und werde ich bis zum Ende dieses Lebens noch haben? Was kann ich dann noch erleben? Aber bei diesen Brahmanen war das so, sie wollten einfach wissen, was passiert danach. Und sie waren offensichtlich sich klar darüber, dass es so etwas wie Fortexistenz gibt. Sie fragen ja nicht, gibt es ein Weiterleben, sondern sie fragen, was passiert danach? Auch das würde bei uns heute fast niemand mehr wissen wollen. Und sie sind sich offensichtlich im Klaren darüber, dass es so zumindest so eine Art Zweiteilung von Entwicklungsmöglichkeit von Zukunft gibt. Entweder steil nach oben, Stichwort Himmel, oder steil nach unten, Stichwort Hölle. Das wollen die wissen. Und der Buddha gibt die entsprechende Antwort. Weil sie falsch und unrecht leben. Deshalb gelangen da manche Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf einen Abweg, auf schlechte Fährte in Verderben und Unheil. Und weil sie wahr und recht leben, deshalb gelangen da manche Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf gute Fährte in selige Welt. Die Brahmanen stellen eine allgemeine Frage. Und sie kriegen eine allgemeine Antwort. Die Antwort lautet, man erlebt, was man vorher gewirkt hat. Das kennen wir ja unter dem Stichwort Karma. Hier wird nichts anderes behauptet von dem Buddha, dass es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen Ursache und Wirkung. Ursache ist das eigene Verhalten. Und die Wirkung ist das, was aus dem Verhalten hervorgeht, das, was man erlebt. Und hier sind zwei Grundmuster genannt. Ein Verhalten, das ins Dunklere, ins Schlimmere, ins Schlechte geht. Hier heißt es im Text falsch und unrecht. Und ein Verhalten, das ins Hellere, ins Angenehmere, ins Schönere, ins Wohltuendere geht. Hier ist das Verhalten genannt wahr und recht. Und nochmal, das ist im Grunde nichts anderes als die Aussage des Erwachten, ihr werdet nach dem Tod das erleben, was vor dem Tod gewirkt ist. Und in der M135 ist dieses Gesetz, dieses Karma-Gesetz auf den Punkt gebracht in folgender Formulierung. Eigner der Werke sind die Wesen, Erben der Werke, Kinder der Werke, Geschöpfe der Werke, Knechte der Werke. Das Werk scheidet die Wesen ab nach Vorzüglichkeit und Verkommenheit. Das ist uns vertraut. Aber vielleicht ist uns aufgefallen, dass der Buddha sagt, gelangen da manche Wesen in den Himmel und manche Wesen in die Hölle. Da könnte man sich fragen, ja, ist das Karma-Gesetz denn löchrig? Ist es denn so, dass man da dazu noch Glück oder Pech haben muss, um da oder dort zu landen? Oder gibt es Ausnahmen? Vielleicht manche Personen sind dem Karma unterworfen und Bessergestellte eben nicht oder so. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Also dieses Karma-Gesetz ist nicht löchrig, sondern der Buddha weist darauf hin, ohne das jetzt groß auszuwalzen, dass das Karma-Gesetz nicht bedeutet, dass ein gutes, heilsames Wirken jetzt automatisch ein himmlisches Dasein in der nächsten Existenz garantiert. Es kann ja sein, dass sich zwischenzeitlich noch negatives, altes Karma auswirken dazwischen schiebt. Und umgekehrt heißt es auch nicht, wenn man jetzt ein übler Kerl ist und übel handelt, dass man im nächsten Leben automatisch den Abstieg vor sich hat. Sondern es kann auch sein, dass ich noch nicht zum Tragen gekommen ist, altes, positives Karma jetzt erstmal zeigt, dazwischen schiebt und erstmal nach oben geht. Nur, dass wir da an diesem Punkt nicht in Irritation kommen. Das ist das, was die Brahmanen erstmal hören, ja, aber sie sind da noch nicht wirklich zufrieden, denn sie sagen, den ganzen Sinn dieser kurz gefassten Worte des verehrten Gotamo, den verstehen wir nicht. Gut wäre es, wenn uns der verehrte Gotamo die Lehre der Gestalt zeigen wollte, dass wir den ganzen Sinn dieser kurz gefassten Worte verstehen können. Wohlan denn, Bürger, so höret und achtet wohl auf meine Rede. Ja, o Herr, antworteten da die brahmanischen Bürger von Sala dem Erhabenen aufmerksam. Das haben wir auch immer wieder, dass der Buddha erstmal so ein, Brocken hingibt, ja, sondern erstmal so eine Art kurze Zusammenfassung, so eine Inhaltsangabe, so ein Kernsatz und dann abwartet, sind die damit zufrieden, reicht es denen oder wollen die noch ein bisschen Nachschub? Und hier ist es genau so, dass die Zuhörer sagen, ja, das war jetzt wahrscheinlich richtig, aber so richtig haben wir es auch noch nicht verstanden, du müsstest das nochmal bitte vertiefen. Der Buddha macht das natürlich. Der Erhabene sprach also, dreifach verschieden in Taten ist das falsche, unrechte Leben, vierfach verschieden in Worten ist das falsche, unrechte Leben und dreifach verschieden in Gedanken ist das falsche, unrechte Leben. Also wir merken, der Buddha geht in die nächste Ebene der Konkretisierung und sagt, wenn ich vorher über das Handeln gesprochen habe, über unser Agieren, dann zeigt sich das näher betrachtet in 10 unterschiedlichen Weisen, wie wir eben agieren können. Also es ist ein Überblick über all die Möglichkeiten, in denen ein Mensch überhaupt aktiv werden kann. Einmal heißt es hier dreifach verschieden in Taten. Damit ist unsere Aktivität mit diesem physischen Körper gemeint. Denn wir können mit diesem physischen Körper in die physische Umwelt sozusagen eingreifen. Dann sagt er, sind wir in der Lage zu kommunizieren, zu sprechen. Und es gibt 4 Grundarten, wie man reden kann. Und Sprache ist ja die Kommunikation mit anderen Wesen. Sprache ist die Möglichkeit, auf den Geist, auf das Gemüt anderer Wesen einzuwirken. Und schließlich sagt er, es gibt drei verschiedene Arten, wie man denken kann. Also Aktivitäten des Geistes. Denn das ist die dritte Art der Tätigkeit, dass unser Denken sich mit der Realität, mit der Wirklichkeit auseinandersetzt. Nochmal, diese 10 Möglichkeiten sind, wenn man so will, abschließend. Es gibt keine weiteren dazu. Es sind die Grundvarianten, wie man mit anderen, wie man mit der Welt und wie man mit sich selbst umgeht. Das ist immer noch relativ abstrakt, weil ja den Namen genannt sind, also nur die Möglichkeiten von Aktivität, aber nicht, was das konkret bedeutet. Keine konkrete Handlungsanweisung ist ja bisher erfolgt. Wie aber ist das falsche, unrechte Leben in Taten dreifach verschieden? Da ist einer ein Mörder, grausam und blutgierig, der Gewalt und dem Totschlag ergeben, ohne Erbarmen gegen seine Mitwesen. Dann nimmt er, was man ihm nicht gegeben hat. Was ein anderer im Dorf oder Wald an Hab und Gut besitzt, das macht er sich ungeschenkt in diebischer Absicht zu eigen. Und er begeht Ausschweifung mit einem Mädchen, das unter der Obhut der Mutter oder des Vaters, von Bruder, von Schwester, unter der Obhut von Verwandten steht, mit einer Gattenbefohlenen oder einer Dienstergebenen, bis herab zur blumengeschmückten Tänzerin, mit solchen pflegt er Verkehr. Also wieder eine Konkretisierung. Und er beginnt mit der Ebene der sprachlichen Aktivitäten. Da werden 3 Qualitäten von Handeln genannt, die ethisch nicht einwandfrei sind. Und ethisch einwandfrei bzw. nicht einwandfrei hat immer auch mit positiven oder negativen karmischen Konsequenzen zu tun. Von daher geht es nicht um irgendwelche abstrakten Kategorien. Das Erste, was hier abgelehnt ist, ist die Handlung des Tötens. Weil Töten bedeutet, dass man das jemanden nimmt, womit er sich am meisten identifiziert. Das ist sein Leben, das ist seine physische Existenz, das ist sein Körper. Und es ist deshalb das Tragische, weil man sich da am meisten als Ich fühlt und den Körper auch am intensivsten braucht, um all seine Wünsche, seine sinnlichen Wünsche erfüllen zu können. Das Nächste ist das Stehlen. Stehlen heißt immer in Eigentumsverhältnisse einbrechen. Also das, was ein anderer als mein zu sich gehörig zählt, ihm zu nehmen, unfreiwillig. Also die Dinge zu nehmen, die der andere braucht, um selbst zufrieden und glücklich zu sein. Und das Dritte, was die körperliche Ebene der Aktivität angeht, ist das sexuelle Fehlverhalten. Hier ist der Kern immer die Missachtung der Selbstbestimmung anderer. Und das Kritischste dabei ist, wenn man andere zu sexuellen Handlungen verführt, die die seelische, körperliche Reife noch gar nicht haben, die also gegen ihren Willen zu Handlungen gezwungen werden, die sie gar nicht wollen. Das ist vor allen Dingen der Umgang mit Minderjährigen, die Reife noch nicht haben, oder auch mit Menschen, zu denen man in einer bestimmten Abhängigkeitsbeziehung ist, die man sozusagen mit Gewalt oder mit unlauteren Mittel zum Verkehr zwingt. Aber auch die Frage, ob man mit Partnern zu tun hat, die schon in einer festen Beziehung sind. Wenn man sich die Formulierung, die der Erwachte gebraucht, nochmal vor Augen führt, dann wird deutlich, dass bei allen Handlungen, die genannt werden, nicht nur die äußeren Akte gemeint sind. Also nicht nur das, was man sozusagen mit Augen sehen kann, was äußerlich sichtbar ist, sondern es ist immer auch gemeint, die innere, die psychische, die seelische, die geistige Haltung, die damit verbunden ist. Das wird deutlich am Beispiel nur des Tötens, wenn es heißt, da ist jemand grausam und blutgierig, der Gewalt und dem Totschlag ergeben ohne Erbarmen. Also nicht nur, dass jemand einen anderen umbringt, sondern die innere Haltung ist auf Töten programmiert. Und Töten ist hier in seiner Extremform gewählt oder ausgeführt, weil die Brahmanen ja auch nach der Extremform des künftigen Verhaltens oder künftigen Erlebens gefragt haben, nämlich Absturz in die Hölle. Wie aber, Bürger, ist das falsche, unrechte Leben in Worten vierfach verschieden? Da ist einer ein Lügner vor Gericht oder vor den Leuten oder unter Verwandten oder in der Gesellschaft oder von königlichen Beamten als Augenzeuge vernommen und befragt. Wohlan denn, lieber Mann, was du weißt, das sage. Antwortet er, wenn er nichts weiß, ich weiß es. Und wenn er es weiß, ich weiß es nicht. Wenn er nichts gesehen hat, antwortet er, ich habe es gesehen. Und wenn er es gesehen hat, antwortet er, ich habe nichts gesehen. So legt er um seinetwillen oder um eines anderen Willen oder von irgendeiner sonstigen Absicht bewogen, wissentlich falsches Zeugnis ab. Also ist hier, wie gesagt, das sprachliche Fehlverhalten in den Fokus gerückt. Und zuallererst genannt, sozusagen die gravierendste Art des Fehlverhaltens ist Lügen. Und Lügen heißt ja nicht nur, dass man etwas Falsches sagt, etwas, was nicht der Wahrheit entspricht, man kann sich ja auch irren. Sondern Lügen heißt, etwas bewusst Falsches zu sagen, also die Wahrheit zu missachten. Entweder, um für sich selbst einen Vorteil zu haben, kann ja sein, dass einem die Wahrheit peinlich ist und man sagt deshalb was Falsches. Oder weil man einen anderen schützen will, dass man für einen anderen lügt. Oder weil es irgendein materieller Vorteil ist, den man sich davon verspricht. Das sind die Möglichkeiten. Und hier heißt es, egal wo dieses Lügen stattfindet, ob im privaten Kreis, ob man im Zweiergespräch etwas Falsches sagt, ob man öffentlich in der Gesellschaft, vielleicht sogar vor staatlichen Institutionen, vielleicht sogar bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft etwas Falsches sagt. Ist völlig egal. Es gilt immer, dass das Prinzip der Wahrheit hier verletzt ist. Nächster Punkt. Dann liebt er das Ausrichten. Was er hier gehört hat, erzählt er dort wieder, um jene zu entzweien. Und was er dort gehört hat, erzählt er hier wieder, um diese zu entzweien. So stiftet er Zwietracht unter Verbundenen und hetzt die Entzweiten auf. Hader erfreut ihn, Hader macht ihn froh, Hader befriedigt ihn, Hader erregende Worte spricht er aus. Hader ist Zwietracht, Disharmonie. Also das ist die zweite Form einer missbräuchlichen Verwendung von Sprache. Ich nenne das mal intrigieren. Intrigieren ist es im Deutschen. Ja. So, beim Intrigieren kann man durchaus die Wahrheit sprechen. Man muss ja nicht lügen. Im Gegenteil, man sagt, weißt du schon, was der über dich gesagt hat? Bleib völlig bei der Wahrheit. Aber nutze eben diese Wahrheit, um Disharmonie herbeizuführen. Das hat also die Frage der Spaltung an sich. Frage Menschen, die eigentlich zusammengehören, die befreundet sind, die gut miteinander können, die auseinanderzubringen. Aus welchen Gründen auch immer. Entweder um zu zeigen, was man für einen Einfluss hat, das wäre dann so ein bisschen die Hassseite der Sprache, oder die Ego-Seite, guck mal, ich kann da manipulieren, ich habe die alle im Griff, wie auch immer. Intrigieren, gibt es kein deutsches Wort dafür?
Intrige spielen.
Ja, da ist der Stolperstein nicht wirklich weg.
Ränke
schmieden, ja, guck mal da. Ja, was hier für eine Weisheit doch. Gut, vielen Dank, Harald. Also, wir haben jedenfalls festgestellt, ob in Ränke schmieden, dass das nicht im Sinne der buddhistischen Lehre ist. Dann gebraucht er barsche Worte, Reden, die spitzig und stechend sind, andere beleidigen, andere verletzen, Äußerungen des Zorns, die zu keiner Einigung führen. Solche Worte spricht er. Jetzt wechselt der Buddha über auf die Ausdrucksweise, auf die Form, in der man spricht. Nicht? Auch Wahrheit kann man in unterschiedlicher Form darstellen. Man kann mit hochrotem Kopf und lauter Stimme etwas sagen. Marion guckt mich an. Man kann poltern, schreien, rüpeln, was auch immer. Man kann es auch subtil machen. Ironie, Sarkasmus. Also Worte so finden, dass dem anderen wehtut. Auch wenn sie wahr sind. Und dazu gehört auch, dass man es zur falschen Zeit das Richtige sagt. Immer tut's weh. Also solche Rede tut immer weh und ist auch so angelegt, dass sie bei dem anderen schmerzlich ankommt. Vierte Variante, untertreibt müßiges Geplauder. Spricht ohne Sinn, ohne Zweck, nicht der Lehre und Ordnung gemäß. Seine Rede ist nicht wert, dass man ihrer gedenke. Sie ist ungehörig, ungebildet, unangemessen, unverständlich. Hier geht es, würde man fast sagen, endlich um den Inhalt der Rede. Und was getadelt wird oder was hier sozusagen missbilligt wird, ist ein Gerede, das auf der Oberfläche bleibt, das keinen geistigen oder praktischen Nutzwert hat, wo man redet, um zu reden, damit entweder die Zeit totgeschlagen wird oder damit man zeigen kann, was man für ein toller Kerl ist oder einfach, um irgendwas zu machen und die eigene Langeweile zu vertreiben. Also da ist von, wir wollen gar nicht so weit gehen, dass da jetzt nicht unbedingt von Dharma die Rede ist oder vom Vinaya oder so, aber auch innerweltlich ist diese Rede nicht angelegt, dass es zielführend ist, dass sie für die Menschen etwas Hilfreiches darstellt. Und ganz eng damit verbunden ist hier der Wert der Sprache, nicht der Wert der Sprache auf die Waagschale gelegt. Sie führt nirgends hin, sie bleibt sozusagen im Kreis des Gewohnten, im Kreis des Banalen, in dem Alltagsgewäsch. Und zusammenfassend, also ihr Bürger, ist das die falsche, unrechte Art zu sprechen, und zwar vierfach. Und wie, nächstes Kapitel, und wie, ihr Bürger, ist das falsche, unrechte Leben in Gedanken dreifach verschieden. Also ihr merkt, der Buddha geht alle diese Varianten durch, körperliches Agieren, sprachliches Agieren, jetzt geistiges Agieren. Und jetzt sind wir bei einer anderen Dimension, ist die Ebene des Mano, die Ebene des Geistes. Denn so wie es körperliches und sprachliches Agieren gibt, so gibt es eben auch eine Hauptbeschäftigung des Menschen, auch wenn er das gar nicht oft mitkriegt, ist das Denken. Und das ist die innere Auseinandersetzung mit der vorgefundenen Realität. Die anderen Aktionsformen waren mehr die äußere Auseinandersetzung mit der Realität. Jetzt ist was also im eigenen System vor sich geht. Da ist einer ihr Bürger lüstern. Was ein anderer an Hab und Gut besitzt, danach giert er. Ach, wenn doch das Seine mein Eigen wäre. Wir merken, wir sind auf der Ebene der Motivation, was man an Gesinnung, an Geisteshaltung haben kann, an Willensbildung. Das ist ja ein Ausdruck von Willen. Ich will etwas haben. Und hier ist die Gierseite des Gemütes genannt. Das ist ja eine Hauptbeschäftigung, dass man etwas haben will. Hier ist es nicht mal so sehr schlimm auf dieser Ebene, dass man etwas haben will, sondern die Qualität dieses Habenwollens. Ich will etwas, was dir gehört. Was eigentlich schon tabu ist, wenn etwas einem anderen gehört, ist das im Grunde für mich tabu. Aber nein, diese Haltung geht darüber hinaus. Sie sagt, ach, es wäre doch schön, wenn du es nicht hättest, aber ich. Das ist eine materielle Interessiertheit. Man möchte, dass befriedigende Sinnendinge einem gehören, dass das zur Verfügung steht, was einem einfällt, was man gerade so mag. Wobei das Wort lüstern von Neumann heute nicht mehr so gebraucht wird. Lüstern hat so im heutigen Sprachgebrauch mehr so einen sexuellen Nebenklänge. Aber hier ist das haben wollen gemeint. Dann ist er gehässig, übelgesinnten Herzens. Diese Wesen sollen getötet werden, sollen umgebracht werden, sollen zerstört werden, sollen vertilgt werden. Sie sollen so nicht bleiben. Da kann man relativ schnell herausfinden, dass es hier um die Hassseite des Gemütes geht. Nicht? Vorhin war her, will ich, und jetzt heißt weg, will ich nicht. Das sind all die feindseligen Gemütshaltungen, die man haben kann. Böswilligkeit, Aversion, Zorn, Ärger. Bis zu dem Punkt, dass man möchte, dass ein anderer nicht mehr lebt. Sollst du doch verrecken oder so. Bis zum Vernichtungswunsch geht also diese Gedankenspielerei. Und drittens, er hegt verkehrte Ansichten, verfehlte Meinungen. Almosen geben, verzichten, spenden, das ist alles umsonst. Es gibt keine Saat und Ernte guter und böser Werke. Diesseits und jenseits sind leere Worte. Vater und Mutter, noch geistige Geburt, sind hohle Namen. Die Welt kennt keine Asketen und Priester, die vollkommen und vollendet sind, die sich den Sinn dieser und jener Welt klar machen und uns das anschaulich vorstellen und erklären können. Also, ihr Bürger, ist das falsche, unrechte Leben in Gedanken dreifach verschieden. Bei dem dritten steht wieder oder immer noch der Geist im Mittelpunkt, aber jetzt geht es um falsche Anschau, nicht mehr um falsche, ungute Gemütshaltungen, Motivationen, sondern was man für Bilder in Bezug auf die Realität hat. Meinungen, Ansichten. Und hier wird gesagt, dass der Mensch, der nicht vorankommt, nicht vorankommen kann, in 5 grundlegenden Dingen desorientiert ist. Weil er 5 Realitäten, die tatsächlich vorhanden sind und nachweisbar sind, nicht zur Kenntnis nimmt und sich nicht danach richtet. Das erste ist, dass Großzügigkeit und Freigebigkeit als nutzlos betrachtet werden. Also selber fest macht fett. Das zweite, dass man das Karma-Gesetz nicht als gültig anerkennt. Ursache und Wirkung im Zusammenhang mit dem eigenen Handeln, das ist Einbildung, das ist Illusion. Die dritte Tatsache, die negiert ist, dass man nicht glaubt, dass es so etwas wie jenseitige Existenz gibt. Dass man nur das, was vor Augen liegt, als real betrachtet, aber was jenseits der Bewusstseinsschwelle ist, negiert. Das heißt natürlich auch, dass man so etwas wie Fortexistenz und Wiedergeburt nicht akzeptiert. Ein viertes ist, dass man eine geistige Geburt, also eine Existenzform, die von körperlicher Zeugung und von Körperlichkeit überhaupt unabhängig ist, dass man von der nichts weiß und wenn man es gehört hat, sagt, kann ich mir nicht vorstellen. Und das allerletzte ist, vielleicht sogar das Schwierigste, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die diese und jene Welt durchschaut haben, die sie erkannt haben, die einen tiefen Einblick in die Realität haben und uns das mitteilen. Nach dem Motto, Mann, was kann man schon wissen? Wir wissen doch im Grunde nichts. Ja. Und Religion ist sowieso Erfindung. Also in diese Richtung. Weil sie also falsch und unrecht leben, ihr Bürger, deshalb gelangen da manche Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf einen Abweg, auf schlechte Fährte in Verderben und Unheil. Hier fasst der Buddha die 10 Punkte, die er vorher ausgeführt hat, nochmal zusammen und beendet damit zugleich seine Antwort auf den ersten Teil der Frage der Brahmanen. Warum macht man einen Abgang? Warum gibt es den Absturz in untere Lebensbereiche? Und jetzt ahnt man fast schon, wie der nächste Satz des Buddha lauten wird. Dreifach verschieden in Taten ist das wahre, rechte Leben. Vierfach verschieden in Worten ist das wahre, rechte Leben. Und dreifach verschieden in Gedanken ist das wahre rechte Leben. Das beruhigt einem fast, weil man diese innere Symmetrie der Lehrreden so ein bisschen so drauf hat. Nicht? Wenn der Buddha die eine Architekturseite behandelt hat, dann kommt in derselben Art und Weise der andere Flügel des Schlosses dazu, damit man sowas wie eine abgerundete Gesamtarchitektur hat. Ich werde diesen zweiten Teil aber ein bisschen raffen, weil er in Anführungsstrichen nur, wie gesagt, die Spiegelung des ersten ist. Ich fasse das kurz zusammen und weise auf einen Punkt nochmal besonders hin. Wie aber ist das wahre rechte Leben in Taten dreifach verschieden? Da hat einer das Morden verworfen, vom Töten hält er sich fern. Stock und Schwert hat er abgelegt, er ist mild und teilnehmend, voll Liebe und Mitleid zu allem, was da lebt und atmet. Nicht Gegebenes hat er verworfen, Punkt, Punkt, Punkt. Ausschweifung hat er verworfen, Punkt, Punkt, Punkt. Also hier sind die drei jetzt positiven Handlungsweisen genannt, die unseren Körper betreffen. Von Töten und Verletzen Abstand nehmen, sich nichts aneignen, was einem nicht gehört, und sexuelles Fehlverhalten vermeiden. Aber auf einen Punkt will ich noch mal näher hinweisen, der ganz wichtig ist, damit man nicht über das Gelesene so schlecht hinweggeht. Denn wenn ich sage, man nimmt Abstand von dieser Art des Verhaltens, dann ist, wenn man sich die Worte des Erwachten genauer anguckt, so etwas wie eine dreifache Transformation oder eine dreifache Distanzierung von diesen Handlungen gemeint. Einmal nämlich, dass man falsches Verhalten im Geiste ablehnt. Beispiel, da hat einer das Morden verworfen. Das heißt, im Geiste feststellen, klar wissen, das ist falsch. Das ist unheilsam. Auf Deutsch, das gehört sich nicht. Das nächste, dass einem eine falsche Handlungsweise auch innerlich zuwider ist. Dass man sie praktisch gar nicht mehr tun kann, dass einem etwas gegen den Strich geht. Im Text heißt es, vom Töten hält er sich fern. Und manchmal wird an derselben Stelle gesagt, das widerstrebt seinem ganzen Wesen. Und das ist noch eine ganz andere Kategorie. Nicht? Wie viele Raucher wissen, dass Rauchen nicht gut ist? Aber ihr ganzes Wesen widerstrebt nicht dem Rauchen. Im Gegenteil, das ganze Wesen will es noch. Ja? Und hier wird gesagt, diese Transformation, diese Distanzierung ist nur dann halb richtig oder zwei Drittel richtig, wenn man auch innerlich keine Affinität mehr hat. Und das Letzte ist, was sich dann auch äußerlich zeigt in unserem Text, Stock und Schwert hat er abgelegt. Das heißt, auch im faktischen Handeln kommt all das nicht mehr vor. Und genau dieselbe Struktur hat diese Darlegung auch bei den anderen Dingen. Geistig Nein sagen, vom Gefühl Widerwillen haben und es praktisch nicht mehr tun. Dann ist es komplett. Und es ist doch noch nicht ganz komplett, weil bisher von der Formulierung die Rede war, was man nicht tun soll. Das klingt immer so negativ. Ja. Ethik ist aber nicht nur etwas lassen, nicht nur etwas Schlechtes lassen, sondern auch das Positive und das Richtige tun. Und das ist ausgedrückt in dem Wort mild und teilnehmend vor Liebe und Mitleid zu allem, was da lebt und atmet. Das ist die Haltung. Und wenn man diese Haltung hat, das nur mal hier an dieser Stelle auch gesagt, wenn man diese Haltung hat, dann muss man gar keine Vorträge halten und Vorträge hören über das, was ethisch richtiges Verhalten ist oder nicht. Wenn man diese Haltung hat, dann wird man all diese 10 Negativitäten, die ich aufgezählt habe, gar nicht mehr tun können, weil sie einem innerlich völlig zuwider ist, weil man dem innerlich völlig fremd geht. Und Gleiches ist, wie gesagt, auch gültig für die Ebene der Sprache. Das Ausrichten hat er verworfen, Punkt, Punkt, Punkt. Barsche Worte hat er verworfen,
Punkt, Punkt, Punkt. Plaudern hat er verworfen, Punkt, Punkt, Punkt. Und natürlich zuerst zu nennen, Lügen hat er verworfen, Punkt, Punkt, Punkt. Und wie ist das wahre rechte Leben in Gedanken dreifach verschieden? Da ist einer nicht lüstern, Klammer, habgierig, Punkt, Punkt, Punkt. Dann ist er frei von Gehässigkeit und Übelwollen, Punkt, Punkt, Punkt. Und er hat rechte Ansichten, hegt keine verkehrten Meinungen. Weil sie also wahr und recht leben, deshalb gelangen da manche Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf gute Fährte in selige Welt. Und das ist zugleich die Antwort auf die zweite Frage, die die Brahmanen gestellt haben, wie kommt es, dass man ja, nach oben wandert. Ich will mal hier einen kleinen Cut machen. Bisher habe ich ja meine Darstellung orientiert an dem Fortgang der Lehre selbst und habe die kommentiert. Ich will insofern jetzt mal einen Schnitt machen, um mal diese Thematik ein bisschen in den Gesamtrahmen der Lehre einzubetten und auch versuchen, die ein bisschen tiefer zu verstehen, nicht bei den äußerlichen Nennungen von Aktionen zu bleiben. Wenn man sich fragt, was ist denn das Thema, das bisher der Buddha behandelt hat, dann müsste der Pali-Ausdruck kommen, Kammapata, die 10 Kammapata. Das heißt wörtlich, den zehnfachen Weg der Taten, nicht? Oder die Tatenfolge oder die Wirkensfährten, wird manchmal gesagt. Also die 10 Formen, die 10 Arten, wie Wesen, insbesondere wie Menschen agieren. Und das hat sozusagen einen doppelten Charakter. Auf der einen Seite ist diese Lehre Praxis beschreiben. Sie sagt, was man konkret lassen und tun soll. Auf der anderen Seite ist sie aber auch beschreiben, was die existenziellen Zusammenhänge angeht. Ich hatte das Stichwort Karma ja schon genannt. Und die Grundbotschaft ist, es gibt 10 Formen des Niedergangs durch das eigene Wirken und 10 Formen des Aufstiegs jeweils durch das eigene Wirken. Und ich habe das Empfinden, man kann die Kammapata, die Wirkensfährten, dann am besten verstehen, wenn man sie mit den 5 Silas mal konfrontiert. Denn das ist ja auch eine Empfehlung, die der Buddha gibt, und zwar häufiger gibt. Der Buddha sagt ja, häufiger haltet die 5 Silas ein, und weniger häufig sagt er, kümmert euch um die 10 Kammapata. Warum? Also wie gehören beide zusammen? Gemeinsam ist, dass der Buddha jeweils Handlungsempfehlungen gibt, die einen ethischen Hintergrund haben. Die Silas sind sehr knapp. Wenn die Kammapata, wie wir schon gehört haben, sehr viel differenzierter und ausführlicher sind. Die Silas kann man sagen, die Silas zumindest im engeren Sinne, sind so etwas wie Minimalanforderungen. Ich komme darauf nochmal zurück. Während in den 10 Kammapata viel mehr Potenzial drin ist. Das kann man vielleicht jetzt noch nicht erkennen, aber in den 10 Kammapata sind große, große Aufstiegs- und sogar Ausstiegsmöglichkeiten enthalten. Zum Vergleich nochmal, wenn man die körperliche Aktivität betrachtet, dann sind die Themen bei beiden gleich, bei den Silas und bei den Kammapata, nicht töten, nicht stehlen, kein sexueller Missbrauch. Bei der Sprache, da beinhalten die Silas nur die gröbste Form der sprachlichen sozusagen Missachtung des Lügen, während die 10 Kammapata noch 3 weitere Formen, also das Intrigieren, das barsche Reden, das Plappern und Plaudern mit dazu nehmen. Und noch deutlicher wird es, wenn es um die Aktivitäten des Geistes geht. Da gibt es beim Sila sozusagen nur eine indirekte Empfehlung, nämlich im Zusammenhang mit der Lebensführung auf Alkohol, berauschende
Getränke, Drogen und so weiter zu verzichten. Warum? Damit man das wichtigste Instrument, das man hat, seinen eigenen Geist und die Klarheit des eigenen Geistes nicht beeinträchtigt. Das ist bei den Silas schon alles, heute schon vieles. Während bei den Kammerpatern das sehr ausführlich ist und sehr genau sich bezieht, einmal auf die beiden Gesinnungen, Hassseite, Begehrensseite, und auf die Ebene der klaren Einsicht in die Realität der Wirklichkeit. Also, rechte Anschau. Die weiteren Unterschiede, wenn man die mal so beschreiben will, die Silas im engeren Sinn, beziehen sich auf die äußeren Verhaltensweisen. Du sollst nicht töten. Das heißt, im christlichen oder auch im buddhistischen gibt es das auch sehr knapp formuliert. Die Übung vom Töten der Lebewesen abzustehen, nehme ich auf mich. Sila, Schluss, aus. Während bei den Kammerpata es heißt, wie aber ist das wahre rechte Leben dreifach verschieden? Da hat einer das Morden verworfen, habe ich erklärt. Er hält sich vom Töten fern und er hat Stock und Schwert abgelegt, beziehungsweise er ist mild teilnehmend voll Liebe und Mitleid zu allem, was da lebt und atmet. Ihr seht da schon, das ist eine ganz andere Art von Dimension, die hier angesprochen wird. Klammeranmerkung, damit ihr nicht falsch assoziiert, auch bei den Silas spricht der Buddha in vertiefter Form von den Hintergründen geistig und sozusagen von der Gesinnung her. Was wichtig ist, und das habe ich vorhin schon mal erwähnt, dass sowohl die Silas als auch die 10 Kammapata Wirkensweisen sind. Es sind Arten, wie wir aktiv sind. Und daraus ergibt sich, dass wir damit Folgen produzieren. Wir produzieren mit unserem Tun und Lassen Ergebnisse im künftigen Erleben. Und da wird man sehen, dass die Folgen, die sich aus beiden ergeben, sehr unterschiedlich sind. Zunächst mal die heilsamen allgemeinen Wirkungen. Wenn man versucht, egal auf welcher Ebene, sein Wirken nach außen, also im Reden und Handeln zu zügeln, wird es ein anderes Ergebnis im Außen geben. Wenn ich konfliktfreier, wohlwollender, fürsorglicher agiere, wird mir scheinbar da draußen eine Welt begegnen, die auch konfliktfreier, fürsorglicher, wohlwollender ist. Also Wirken nach außen im Denken und Reden führt zu Wirkungen im Außen, in der Welt. Aber das Entscheidende ist die andere Ebene unserer Aktivität, das Denken, das geistige Agieren, weil das ein Wirken nach innen ist. Und ein Wirken nach innen hat Innenfolgen, hat also Folgen bei uns selbst. Und das sind wieder drei ganz unterschiedliche Dinge. Ich erwähne die mal, dass man mal lernt, darauf zu achten. Wenn es einem gelingt, aus dem eigenen Gemüt, aus dem eigenen Geist, Aversion, Ärger, Zorn, also alles, was mit Gegenwendung, was mit Übelwollen zu tun hat, rauszutun oder wenigstens zu minimieren, ist die Folge im eigenen Inneren, dass es heller und wärmer wird. Wenn es einem gelingt, dass man Karma, das Wünschen, das Wollen, das Begehren nach außen minimiert oder ganz wegbekommt, wird man merken, dass es im eigenen Inneren stiller und ruhiger wird, weniger bewegt, weniger hektisch. Und wenn es einem gelingt, falsche Ansichten, falsche Sichtweisen wegzubekommen, durch Vichar, durch Wissen zu ersetzen, wird es in einem klarer, man wird einsichtiger, man wird verständiger. Es wird sozusagen vom Geiste her helliger, heller. Also das sind die 4 unterschiedlichen sozusagen Richtungen, in der wir agieren, die 4 unterschiedliche auch
greifbare Formen von Realität haben, von Erfahrung haben. Und die 10 Kammapada, die der Erwachte genannt hat, sind nichts anderes als die Zusammenfassung oder die Aufzählung der Möglichkeiten zu agieren, um damit eine bessere und hellere Zukunft geradezu, ich nenne es jetzt mal, zu erzwingen. Es kann nicht anders sein, wenn man seine Verhaltensweise in diese Richtung verändert, dass sich auch das sogenannte Ich und die sogenannte Welt in derselben Richtung und in derselben Qualität verändert. Und unter diesen Gesichtspunkten kann man sehen, wie die Silas und Kammapada sozusagen unterschiedliche Reichweiten haben. Die 5 Silas sind im Kern nur geeignet, den Abstieg zu vermeiden. Man ist Mensch geworden, man hat menschliche Qualitäten, weil man in vergangenen Leben mindestens so ein Niveau, ein ethisches Niveau hatte, was bedeutet, die 5 Silas einzuhalten. Wenn man die nicht beachtet oder wenn man sie grob missachtet, ist damit vorgezeichnet und vorprogrammiert, dass der Abstieg erfolgen muss. Und wenn dazu noch falsche Einstellungen, falsche Sichtweisen, falsche Anschauungen gehören, ist das sozusagen eine Garantie, dass man auch da nicht mehr wegkommt. Und bei den Kammapada ist das unterschiedlich. Die Kammapada sind nicht nur das Netz, das uns vor dem Absturz bewahrt, sondern die Kammapada, das ist die Leiter, die uns den Aufstieg nach oben ermöglicht. Also das gesamte Potenzial, das uns so etwas wie übermenschliche Erlebensbereiche möglich macht. Denn da ist die gesamte Palette von erforderlicher Selbsterziehung genannt, auch wenn wir heute nur über Stichworte reden. Denn die 10 Kammapada geben ja auch eine andere geistige Orientierung. Sie geben uns andere geistige Maßstäbe mit. Sie ermutigen uns, unsere Motivation zu verändern, unsere geistige Haltung in diese Richtung zu verändern und am Ende auch unser praktisches Verhalten danach zu orientieren. Und das ist die beste Garantie, dass es, wie gesagt, auf dem Wege nach oben geht. Und genau das ist, was der Buddha dann, ihr werdet es gleich noch sehen, auch in dieser Rede nochmal anschließt, denn auch das konkretisiert er noch. Nochmal kurz auf die Brahmanen von Sala zurückzukommen. In ihrer Ausgangsfrage wollten die eigentlich nur wissen Himmel und Hölle. Die wollten das eher schlicht und einfach. Ja? Wie geht es im Aufzug hoch und wie geht es im Aufzug runter? Und deshalb haben sie zunächst auch von dem Buddha nur eine sehr begrenzte Antwort gekriegt. Denn in der Formulierung der Kammapada, wie sie der Buddha den Bürgern gegenüber genannt hat, da gibt er noch nicht das ganze Futter, sondern er gibt den Bürgern das, was sie als Menschen brauchen, die im Hause leben, also ein bürgerliches Leben führen. Nennen 3 Stichworte. Sexualität, da sagt er nicht nein, gar nicht, wie das bei den Ordinierten ist, sondern sagt Sexualität für euch natürlich selbstverständlich, aber in geordneten Bahnen, bitteschön. Besitz, ja, Eigentum, Sinnesdinge, sagt er auch nicht nein, wie bei den Ordinierten, sondern sagt im Maß, bitte nicht fixiert sein auf das Materielle. Das Materielle nicht zum Lebensmittelpunkt machen, da nicht ein goldenes Kalb draus machen, sondern die Dinge so genießen, wie das möglich ist, aber auch wissen, es gibt noch mehr. Und last not least, das, was er Ihnen ans Herz legt, ist nicht jetzt milde zu sein wie ein Brahma. Das kriegt ein Mensch so schnell nicht hin. Aber er empfiehlt, achte darauf, dass ihr wenigstens die gröbsten und groben Formen von Aversion, von Ärger und Zorn und Übelwollen, dass ihr wenigstens das beiseite tut. Dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Aber der Buddha wäre nicht der Buddha, wenn er nicht auch so etwas wie noch weitere Perspektiven gibt. Das macht er manchmal sehr offen, manchmal ganz versteckt. Hier öffnet der Buddha in seinen nächsten Ausführungen nochmal ein ganzes Kapitel an konkreten Zukunftsperspektiven, dass diese Uraussage oder die erste Aussage von nach oben und nach unten plastischer wird, dass man sich das deutlicher machen kann. Wünscht sich aber Ihr Bürger ein wahrhaftiger und gerechter, oh, dass ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in der Familie eines reichen Adelsgeschlechtes wieder erscheinen möchte. So mag es wohl sein, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in der Familie eines reichen Adelsgeschlechtes wieder erschiene. Und warum das? Um seiner Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit willen. Da ist im Grunde dasselbe gesagt wie vorhin auch. Je nachdem, wie du dich verhältst, wird dein künftiges Erleben sein. Wenn du hier, Stichwort wahrhaftig und gerecht bist, dann wirst du dort erscheinen können, wo du willst, nämlich bei einem Adelsgeschlecht. Das ist noch sehr nah, das ist erstmal die Wiedergeburt als Mensch, aber nicht gerade im unteren Bereich des menschlichen Daseins, sondern im Adelsgeschlecht, also obere 10.000, sagen wir. Und dann wird auch genannt, dass es selbstverständlich die Möglichkeit gibt, bei den Brahmanen, damals bei den Brahmanen oder auch im bürgerlichen Umfeld zu erscheinen. Je nachdem, wo man innere Affinitäten hat. Aber das ist erst der erste Anfang. Ne? Wenn man das will, bitte. Aber wenn man damit nicht zufrieden ist, jetzt öffnet der Buddha eine ganze Palette. Wünscht sich aber Ihr Bürger ein wahrhaftiger und gerechter, oh, dass ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Göttern der vier Königen, der vier großen Könige, erschiene. Jetzt habe ich viele Punkte, 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 weil hier der erwacht die ganze Latte, die ganze Hierarchie göttlicher Wesenheiten aufzählt, die man in Europa weder vom Namen kennt, noch von der Vorstellung her sich überhaupt plastisch machen kann, noch überhaupt eine Idee davon hat, dass alles möglich ist. Und das nennt der Buddha wie selbstverständlich, nach dem Motto, ihr wisst doch wahrscheinlich, wenn nicht, dann sage ich es euch nochmal, es gibt diese Götter von den vier großen Königen angefangen, bis, jetzt lese ich nur den letzten nochmal vor, unter den weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmungen genießenden Göttern wieder erscheinen möchte, so mag dies wohl sein. Und warum? Um seiner Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit willen. Ich kann mir die Brahmanen ganz gut vorstellen, wie es jetzt im Kopf schwirrt, nicht? Nach dem Motto, wir wollten doch so eine einfache Antwort von dir haben, wir wollten wissen, wie wir in den Himmel kommen, und jetzt sprichst du von Gottheiten, die in dem Bereich von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung zu Hause sind. Ja? Das mag die verwirrt haben, aber der Buddha hatte sicher seinen Grund, warum er das an dieser Stelle sagt. Ähnlich wie in der M120 ist, wie gesagt, hier die ganze Breite, das ganze Spektrum der übermenschlichen Lebensformen dargestellt. Von den sinnlichen Gottheiten an, zu den brahmischen Gottheiten, wobei der hier nochmal 10 Formen brahmische Existenz nennt, bis zu den formfreien Gottheiten, die werden alle aufgezählt. Und es wird immer dasselbe gesagt, die sind sozusagen im Erleben zu verifizieren, da kann man sich hineinbringen, wenn das eine stimmt, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Und damit ist natürlich nichts anderes gemeint, als die 10 Kammapatta, die ich vorher genannt habe, das sind nur die Stichworte dafür. Und wenn man sich das anschaut, merkt man, dass der Buddha eben bei den menschlichen, sozusagen in unserer Vorstellung nahen Möglichkeiten beginnt, aber endet da, wo es einem schon schwindelig ist, wo die Vorstellungskraft auch der Brahman wahrscheinlich schon mal überstiegen ist. Und das toppt er nochmal, und dann kommen wir damit auch zum Ende. Wünscht sich aber, ihr Bürger, ein wahrhaftiger und gerechter, oh, dass ich doch den Wahn versiegen und die wahnlose Gemüterlösung, Weisheitserlösung, noch bei Lebzeiten mir offenbar machen, verwirklichen und erringen könnte.
So mag es wohl sein, dass er den Wahn versiegen und die wahnlose Gemüterlösung, Weisheitserlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und erringen kann. Und warum das? Um seiner Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit willen. Also das ist ja der fernste Fernblick, den ein Buddha überhaupt geben kann. Nicht so weiter geht es gar nicht. Er sagt hier nicht nur, schaut euch das Leben an, schaut euch die Lebensmöglichkeiten an und ich zeige euch, wie ihr innerhalb dieser Möglichkeiten an eine optimale, an eine möglichst helle und reine Station kommt. Sondern er endet seine Rede damit, dass man über Handeln, Anführungsstriche, sagt noch was dazu, sogar das letzte Ziel erreichen kann, das man überhaupt erreichen kann, ja, die völlige Freiheit von dieser Existenz oder von Existenz überhaupt. Aber damit ist klar, dass man die Kammapatta, die ich vorhin erwähnt und geschildert habe, jetzt in ihrer tiefsten Form auch verstehen und praktizieren muss. Da geht es eben nicht nur darum, dass man ein lieber Kerl ist und damit in einer lieben Umgebung ist, sondern das Wirken, das hier ansteht, ist das einzige Wirken, das da noch hilft, und das ist das auflösende Wirken. Also die übliche Empfehlung ist, lass das Schlechte, tut das Gute. Das ist die Empfehlung hier auch. Lass das Schlechte, tut das Gute und am Ende lasst auch das Gute, steigt auch über das Gute hinaus. Was euer Wirken letztendlich sei, ist nur die vierte Wirkungsweise, das auflösende Wirken. Und damit ist erreicht oder wird erreicht die völlige Beendigung von Dukkha, hier in den Stichworten der wahnlosen Gemüterlösung und der Weisheitserlösung. Und die ganze Lehrrede geht mit einem Happy End zu Ende, wie das ja oft ist. Die Brahmanen sind baff und sagen, weißt du was, lieber Buddha, wir nehmen Zuflucht zu Buddha, Dhamma und Sangha. Wir werden künftig dieser Lehre folgen, die hat uns so beeindruckt, dass wir gar nicht anders können, als uns das zu eigen zu machen. Damit sind wir am Ende dieser M41 angelangt. Danke euch.